Herzlich willkommen, Servus, schön, dass Sie reinhören. Mein Name ist Gerlinde Kreutl und ich begrüße Sie ganz herzlich zur neuen Podcast-Reihe ISS Truppenbesuch. ISS ist natürlich nicht die internationale Raumstation, sondern das ISS, Institut für Sicherheit und Strategie in München. Und der ISS Truppenbesuch ist eine kleine, feine, abgeschlossene Podcast-Reihe, die sich mit Bundeswehrthemen beschäftigt und auf die Bereiche der Bundeswehr schaut, die ansonsten nicht im Mittelpunkt stehen. Ich danke für Ihr Interesse, freue mich, dass Sie dabei sind und wünsche Ihnen ganz viel Spaß. Folge 1: Besuch bei Generalstabsarzt Dr. Hans-Ulrich Holtherm, Kommandeur der Sanitätsakademie der Bundeswehr in München. Liebe Zuhörer, ich bin heute zu Gast in der Sanitätsakademie der Bundeswehr in München bei Generalstabsarzt Dr. Hans-Ulrich Holtherm. Wir wollen uns heute über den Sanitätsdienst unterhalten und gemeinsam darauf blicken, welche Herausforderungen es für den Sanitätsdienst in der Zeitenwende gibt. Sehr geehrter Herr Generalstabsarzt, vielen Dank, dass Sie Zeit haben.
Sehr gerne, freut mich.
Ich starte mal mit einer persönlichen Frage. Was hat Sie denn in den Sanitätsdienst verschlagen? Man könnte doch meinen, wenn man Arzt werden will, dann denkt man nicht zuerst an die Bundeswehr.
Das war auch genauso. Als ich mein Abitur beendete, war mir klar, ich wollte gerne Medizin studieren. Und da ich ein ganz gutes Abitur hatte, hätte ich das auch so machen können. Aber es gab eine Wehrpflicht, 15 Monate. Das heißt, ich musste zur Bundeswehr oder ich hätte Zivildienst machen können. Und das ist tatsächlich eine entscheidende Frage, ganz am Anfang meiner Karriere in der Armee. Ich habe mir überlegt, ob ich Zivildienst machen soll, um im Krankenhaus zu arbeiten und dann schon Erfahrungen für meinen späteren Beruf zu sammeln. Zu der Zeit war Hochphase des Kalten Krieges. Wir reden über 1983 und ich wollte was Sinnvolles tun, damit der Friede in Europa gewahrt bleibt. Und ich habe mir überlegt, tue ich das besser im Zivildienst im Krankenhaus oder als kleines Rädchen in einer Armee, die der Abschreckung dient. Und ich habe mich für Zweiteres entschieden und bin dann nicht nur 15 Monate, sondern 2 Jahre zur Armee gegangen, um eine Reserveoffizierausbildung machen zu können. Und tatsächlich in dieser Zeit habe ich gesehen, wie gut es ist, als junger Mensch Verantwortung für Material und Menschen übertragen zu bekommen. Und das konnte ich dann verbinden noch mit meinem Medizinstudium. Den Studienplatz habe ich tatsächlich mitgebracht zur Bundeswehr und bin dann Sanitätsoffizier geworden.
Das war jetzt natürlich schon ein flammendes Plädoyer für die Wehrpflicht, um Talente zu gewinnen. Wir sind hier in der Sanitätsakademie der Bundeswehr in München. Verraten Sie uns doch bitte mal, was ist die Sanitätsakademie? Ich bin mir sicher, die meisten Zuhörer kennen sie nicht. Wie groß ist sie? Was macht man hier tagtäglich? Wie schaut die Arbeit aus?
Ja, sehr gerne. Die Sanitätsakademie ist tatsächlich eine der Traditionsdienststellen des Sanitätsdienstes der Bundeswehr. Vor 2 Jahren durften wir unser 60-jähriges Bestehen schon feiern. Damit sind wir wirklich mit die älteste Institution des Sanitätsdienstes der Bundeswehr. Und wenn jemand die Sanitätsakademie kennt, dann als Offizierschule, Unteroffizierschule und Feldwebelschule des Sanitätsdienstes der Bundeswehr. Das ist die ursprüngliche Funktion. Also hier werden alle Menschen, die Sanitäterinnen, Sanitäter in der Bundeswehr sind, ausgebildet in ihren Laufbahnlehrgängen, aber auch fachlich als Notfallsanitäter, Notärztinnen und so weiter. Die Sanitätsakademie ist aber mehr. Sie ist nicht nur die Ausbildungseinrichtung, die Zentrale des Sanitätsdienstes, sondern sie war immer schon auch eine akademische Lehreinrichtung im Sinne von Postgraduiertenausbildung und im Sinne von Forschung und Wissenschaft, weil das Suffix Akademie verdienen wir nicht durch unsere Laufbahnlehrgänge. Wir sind ja keine Universität, sondern wir haben 3 Ressortforschungsinstitute des Bundes. Die Institute für den medizinischen ABC-Schutz, also für den medizinischen Schutz vor Atomwaffen, Chemiewaffen und Biowaffen, wo hochrangige Forscher tatsächlich an Methoden zur Abwehr vor diesen Gefahren forschen. Und seit 1. April letzten Jahres sind wir zusätzlich noch ein Kommando für Gesundheitsschutz und Gesundheitssicherheit geworden. Als Lehrer aus der Corona-Pandemie wurden der Sanitätsakademie alle amtsärztlichen Fähigkeiten, Amtsveterinär- und amtspharmazeutischen Institute und die zentralen Institute der Bundeswehr, des Sanitätsdienstes unterstellt, die sich für Food Security, Water Security, wichtige Themen auch im Rahmen von Landes- und Bündnisverteidigung beschäftigen, unterstellt, sodass wir tatsächlich sicherlich eine der wichtigen Säulen des Sanitätsdienstes der Bundeswehr sind.
Über Landes- und Bündnisverteidigung werden wir auch noch reden. Ich würde aber gern zunächst nochmal zum Einstieg auch ein paar Fakten über den Sanitätsdienst von Ihnen kriegen. Wie viele Leute dienen im Sanitätsdienst der Bundeswehr? Wie groß ist der Laden, um es mal salopp zu formulieren?
Da gibt es so eine Pi mal Daumen-Regel. Wenn Sie die Bundeswehr angucken, egal ob Sie in Auslandskontingente gehen oder so, die Gesamtstärke der Bundeswehr, circa 10% sind immer Sanis. Und so ist es auch mit dem Sanitätsdienst der Bundeswehr. Die Bundeswehr hat jetzt eine ungefähre Stärke von 185.000 Soldatinnen und Soldaten. Der Sanitätsdienst hat circa 20.000 Soldatinnen und Soldaten. Wobei die Anzahl derer, die ich zuerst genannt habe, Soldatinnen, bei uns besonders hoch ist, weil wir natürlich aufgrund der Heilberufe eine besondere Attraktivität auch für Frauen hatten und weiterhin auch haben. Dazu kommen noch einige tausend zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt, das ist schon ein ganz schönes Päckchen, was wir haben. Der Sanitätsdienst ist eine Besonderheit, stellt die gesamte Gesundheitsversorgung aller Soldatinnen und Soldaten sicher. Wir haben keine Krankenversicherung, brauchen wir auch nicht, weil wir ein eigenes System von der Prävention über die Diagnostik, ambulante und stationäre Therapie bis hin zur Rehabilitation im eigenen Bereich haben. Wir sind ein integriertes Gesundheitssystem, was auch sehr viel Interesse jetzt bei den großen Herausforderungen im zivilen Gesundheitswesen in der zivilen Seite hervorruft, weil wir tatsächlich zum Beispiel das Primärarztsystem schon seit Jahrzehnten praktiziert. Jeder, der bei uns oder jede krank ist und einen Arzt aufsuchen muss und möchte, geht zunächst einmal zu seinem Hausarzt, bei uns nennen wir das Truppenarzt, und wird da behandelt und nur bei Bedarf an fachärztliche Therapien sowohl ambulant als auch stationär überwiesen. Also durchaus ein Blueprint vielleicht für das zivile Gesundheitssystem.
Jetzt haben Sie den Sanitätsdienst natürlich schon als Vorbild beschrieben, selbst fürs zivile Leben. Aber man hat den Eindruck, in der öffentlichen Debatte, wenn über die Bundeswehr geredet wird, dann sind die Sanis eigentlich völlig außen vor, weil man redet über Leopardpanzer und über Taurus und über alles, was fliegt und fährt und brummt und explodiert, also über die Waffensysteme zuvorderst. Wie kommt es, dass der Sanitätsdienst, obwohl er doch für jede Streitkraft eigentlich wirklich ein essentieller Teil ist, warum fällt der so hinten runter und steht nicht im Blick der Debatte?
Da kann ich zwei Dinge sagen. Das eine vielleicht mit einem Schmunzeln. Das mit dem Schmunzeln sage ich, weil wir so gut sind und weil der Nachholbedarf bei uns vielleicht nicht ganz groß ist, wie bei den anderen Teilstreitkräften, Heer, Luftwaffe, Marine oder Cyber. Das sage ich aber mit einem Lächeln. Natürlich haben wir auch einen riesen Anpassungsbedarf, gerade jetzt, wo wir über neue Herausforderungen ja gleich auch noch reden werden. Der Grund ist, ja, wir sind ein funktionierendes System, aber ja, wir sind jetzt auch tatsächlich nicht im Fokus, wenn es um Abschreckung geht. Im Augenblick bei der Bedrohung, die wir insbesondere durch Russland spüren und der wir auch ausgesetzt sind, ist es wichtig, dass man zunächst mal wirkliche Waffensysteme kauft, die funktionieren und die schnell, wir reden ja oft über Fight Tonight, in der Lage sind, auch Abschreckung zu bewirken. Denn bei all dem, was ich jetzt hier im Laufe des Podcasts sagen werde, ist unser Ziel eine glaubwürdige und wahrhaftige Abschreckungsfähigkeit. Kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen. Das ist unser aller Ziel und da steht der Sanitätsdienst, was Abschreckungsfähigkeit angeht, leider nicht ganz vorne.
Das hätte mich jetzt auch gewundert. Aber Sie haben natürlich auch eine Rolle, wenn es um die Ukraine-Hilfe geht. Und auch darüber werden wir noch sprechen. Sie haben eben gesagt, der Nachholbedarf ist nicht so groß wie in anderen Bereichen der Bundeswehr. Wir haben in den letzten Jahrzehnten, also nehmen wir mal die 1990er bis heute, natürlich auch eine unglaubliche Aufgabenverschiebung gesehen der Bundeswehr. Lange Zeit standen Auslandseinsätze im Mittelpunkt, eben nicht Landes- und Bündnisverteidigung. Können Sie aus dem Blickwinkel des Sanitätsdienstes sagen, was bleibende Erkenntnisse, Lehren aus der Zeit waren und welcher Handlungsbedarf sehen Sie jetzt, um sich auf LVBV, Landesverteidigung, Bündnisverteidigung vorzubereiten?
Ja, das ist eine ganz wichtige und gute Frage. Der Sanitätsdienst hat sich tatsächlich, so wie Sie es ja auch angedeutet haben, in den letzten Jahrzehnten im Rahmen der internationalen Krisenmissionen und Einsätze darauf wirklich fokussiert und spezialisiert. Und zwar in einer Weise, wie ich das gerade schon dargestellt habe, dass wir sicherlich, ohne hier Brot zu werden, behaupten können, wir sind einer der besten Sanitätsdienste der NATO-Nationen, möglicherweise der Welt. Weil wir eben sehr
viel Selbstbewusstsein hört man selten.
Das tut man auch nur, wenn man sich's erlauben kann. Uns ist es tatsächlich gelungen, die einsatzmedizinische Versorgung so sicherzustellen, dass wir eine Versorgung unserer Soldatinnen und Soldaten gewährleisten wollten und auch konnten, die im Ergebnis der Versorgung dem entspricht, als wenn ein Mensch hier in Deutschland verletzt worden wäre. Das heißt, wenn ich in Afghanistan angesprengt wurde oder ob ich in Dachau auf einer Kreisstraße einen schweren Autounfall habe, sollte die endgültige Versorgung, das Ergebnis der Versorgung, ob das nun in Zentralasien, in Afghanistan ist, in Mali oder im Landkreis Dachau, das gleiche sein. Das hat viel Ressourcen gekostet, das hat viel Ausbildung gekostet, das hat einen riesen Qualitätssprung des Sanitätsdienstes nach der Entwicklung am Ende des Kalten Krieges mit sich gebracht. Und das ist das große Thema, was uns jetzt umtreibt. Wie können wir mit dem Qualitätsanspruch, den wir erreicht haben in unseren Auslandseinsätzen, jetzt eine medizinische Sanitätsdienstversorgung auch in Szenarien der Landes- und Bündnisverteidigung, wo wir natürlich mit deutlich höheren Verwundetenzahlen zum Beispiel rechnen müssen, sicherstellen?
Sie haben den Hintergrund in der Tropenmedizin. Es ist ja auch kurios, gibt es in der Bundeswehr eigentlich alle Spezialisierungen oder gibt es da nicht auch Bereiche, die eigentlich gefragter sind als andere?
Die gibt's. Und Sie können sich vorstellen, dass die Bundeswehr natürlich fokussiert ist auf Notfall- und Einsatzmedizin. Das heißt Anästhesie, Unfallchirurgie, Chirurgie, ganz maßgebliche Fächer sind. Ich hatte nun mit meiner Vita das Glück, dass ich am Ende des Kalten Krieges und ich habe eine Prägung in Afrika schon während des Studiums erfahren dürfen, mit meiner Tropenmedizin plötzlich ganz vorne war, weil die Einsätze plötzlich in Kambodscha waren, in Somalia, in Afghanistan, wo tropenmedizinische Fragestellungen eine große Rolle spielten. Und Sie haben recht, Tropenmedizin ist institutionell in der Bundeswehr stärker vertreten in Deutschland als in jedem anderen Bereich. Das Tropeninstitut in Hamburg, also unser Referenzinstitut, in dem ich auch ausgebildet werden durfte, die gucken immer, wie viele Leute bei uns wirklich hervorragend weitergebildet sind. Aber das Thema wird jetzt natürlich schwächer. Ich hatte also das Glück der Stunde, dass ich mit meiner Qualifikation genau in das Anforderungsprofil und an das Bedürfnisprofil der Bundeswehr des IKMs brachte. Wir haben aber tatsächlich alle Richtungen bei uns, bis auf Pädiatrie, wo wir tatsächlich keinen Facharzt haben. Da bedienen wir uns dann Reservisten, wenn wir diese Fachlichkeit brauchen. Gynäkologie war lange Zeit auch so. Wir haben aber jetzt auch aktive Gynäkologinnen, Gynäkologen im Sanitätsdienst, weil wir wissen, dass wir das brauchen, weil auch die Anzahl der Frauen kontinuierlich steigt. Und unser Ziel ist ja da, auch möglichst viele Frauen für die Bundeswehr gewinnen zu können.
Gucken wir mal konkret auf die aktuelle Lage und da treibt natürlich jeden um die internationale Sicherheitslage in Europa, der Krieg in der Ukraine, der für Deutschland natürlich eine massive Herausforderung darstellt. Deutschland unterstützt die Ukraine unter anderem mit der Versorgung verwundeter Soldaten in Deutschland, aber eben auch mit Unterstützung bei der Ausbildung von medizinischen Fachkräften für den Einsatz an der Front in der Ukraine. Also Ukrainer kommen hierher nach Deutschland und werden ausgebildet. Was können Sie uns über diese Unterstützungsmission sagen, die ja im Rahmen von der EU-Mission stattfindet? Also es ist nichts, was national im deutschen Rahmen nur passiert. Wie funktioniert das? Wer kommt da? Wie viele kommen da? Wie läuft die Ausbildung? Und vor allem, was können Sie sagen? Weil natürlich nicht alles öffentlich ist.
Ja, das, was ich sagen kann, sage ich gerne. Und das heißt, dass ich als Kommandeur der Sanitätsakademie wirklich stolz bin über das, was meine Frauen und Männer hier im Rahmen der Ausbildung unserer ukrainischen Kameradinnen und Kameraden leisten. Die SANAK ist tatsächlich seit Ende 22 eingebunden schon in die Ausbildung ukrainischer Sanitäterinnen und Sanitäter. Und das geht über unterschiedlichste Ebenen. Das fängt von der Laienausbildung an, wir würden das Erste-Hilfe-Ausbildung nennen, über Speziallehrgänge, Notfallsanitäter, Combat Rescue, das sind nun amerikanische Begriffe, bis hin, das ist unser High-Level-Lehrgang tatsächlich, der Ausbildung von Unfallchirurginnen, Unfallchirurgen, spezifisch für unfallchirurgische Eingriffe bei kriegshäufigen Verletzungen. Das heißt, ein breites Spektrum an Ausbildung und die Ukrainerinnen und Ukrainer, die hierhin kommen, sind sehr, sehr dankbar für diese State-of-the-Art-Ausbildung, die wir denen liefern können. Im Umkehrschluss sage ich jetzt, wir können sehr dankbar sein als deutscher Sanitätsdienst und als Sanitätsakademie, was wir lernen von der Erfahrung der Ukrainerinnen und Ukrainer, die hierhin kommen. Die kommen nämlich aus den Schützengräben des Donbass hierhin und gehen dorthin zurück. Und die Erfahrungen, die die aus den reellen Szenarien im Donbass haben, haben uns unheimlich viel Aufschlüsse gegeben über das, wo wir Nachholbedarf haben. Thema Drohnen, Thema elektronische Kriegsführung, aber auch Prolonged Field Care, sprich, wie versorge ich Patienten ohne unmittelbare ärztliche oder hochqualitative sanitätsdienstliche Hilfe vor Ort zu haben, über Stunden, teilweise über Tage mit schweren Verletzungen, bevor sie tatsächlich eine hochqualifizierte sanitätsdienstliche Versorgung haben. Also es ist eine wirkliche Symbiose. Wir bilden sie in State-of-the-Art Algorithmen der Notfallmedizin aus im Wesentlichen, aber auch der psychischen Resilienz und erhalten dafür Erste-Hand-Informationen aus den Kriegsszenarien der Ukraine.
Das ist ein sehr gutes Beispiel für das, was wir natürlich auch in anderen Bereichen sehen, dass Deutschland, Europa, der Westen die Ukraine unterstützt, aber im Umkehrschluss eben auch ganz viel lernt von dem, was in der Ukraine passiert. Ich würde gerne noch ein bisschen bei dem Thema bleiben. Was sind die Erkenntnisse, die man so mitnehmen kann? Welche Lehren zieht man aus der Ukraine? Es gab beim Bundeswehrverband einen Bericht über die Lehren des Sanitätsdienstes. Und da wird zum Beispiel berichtet, dass unsere Planungen über die Art und Weise, wie man Verwundete vom Schlachtfeld transportiert in den rückwärtigen Raum, dass die nicht deckungsgleich sind mit den Erfahrungen aus der Ukraine. Also dass man weniger über Lufttransport gehen kann und sehr viel mehr über den Landtransport. Unsere Annahme ist bisher ein Drittel Luft, zwei Drittel Landweg. Vielleicht können Sie da noch ein paar Gedanken dazu anschließen. Was nimmt man konkret an Reformvorhaben mit?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir überarbeiten gerade tatsächlich komplett unsere Einsatzgrundsätze, die wir in den, wie ich vorhin schon beschrieben habe, jahrzehntelangen internationalen Krisenmissionen gehandelt haben. In den Krisenmissionen war es tatsächlich so, dass fast mit jeder Patrouille, die rausging, zum Beispiel in Afghanistan, ein beweglicher Arzttrupp mit dieser Patrouille rausging. Das heißt, ein im Notfallmedizin erfahrener Arzt oder Ärztin war immer vorne mit dabei bei dieser Patrouille. Wir sehen jetzt aber, dass aufgrund des Drohnenkrieges zum Beispiel in der Ukraine es eine sogenannte Killzone gibt, die vom unmittelbaren Rand der Verteidigung, sage ich jetzt mal in der alten Terminologie, 20, teilweise 40 Kilometer betrifft, wo jede Bewegung aufgeklärt wird und unmittelbar man bedroht ist, von einer Drohne aufgeklärt und dann auch angegriffen zu werden. Das heißt, natürlich müssen wir Konzepte entwickeln, ganz andere Konzepte, als uns überirdisch mit Luftfahrzeugen, Rettungshubschraubern, aber auch mit landgebundenen Transportmitteln uns derer zu bedienen. Wir müssen darüber reden, dass wir mögliche Transportoperationen in die Nacht verlagern, dass relativ viele Dinge unterirdisch, Schützengräben, Erster Weltkrieg, Stichwort, passieren und dass wir solche Feldlazarette, die wir sie zum Beispiel in Afghanistan, im ehemaligen Jugoslawien, aber auch in Mali betrieben haben, in dieser Art und Weise in solchen Szenarien nicht werden betreiben können, weil die sofort aufgeklärt werden von feindlichen Drohnen oder Artillerieaufklärung. Und dann, das haben wir leider auch gemerkt, die Genfer Konvention, der Schutz durch das Rote Kreuz, eine Illusion ist, die eben nicht mehr beachtet wird. Im Gegenteil, es werden gezielt Sanitätseinrichtungen angegriffen, Sanitätsfahrzeuge angegriffen, weil man natürlich weiß, dass man dadurch die Kampfmoral des Gegners, des Feindes schwächen kann. Weil wenn ein Soldat weiß, ich habe keinen, der mich versorgen kann, wenn ich verletzt werde, dann führt das nicht dazu, dass er mutig und tapfer in den Kampf geht.
Hat natürlich auch das Problem, dass bei einer Verwundung, so habe ich es gelesen, zunächst mal die ersten 10 Minuten ganz entscheidend sind und dann die ersten Stunden, bis man verlegt wird und bessere medizinische Versorgung kriegt. Hilft der technische Fortschritt, um da zumindest einiges wieder auszugleichen? Weil Sie haben jetzt die Technik beschrieben als etwas, was die Arbeit erschwert. Es gibt eine Todeszone, man kann nicht frei sich bewegen, alles wird sofort aufgeklärt. Aber wie wird die Technik eigentlich genutzt, um die Überlebenschancen zu verbessern? Ja. Es gibt ja mittlerweile auch Drohnen, die Verwundete transportieren können.
Ja, tolles Beispiel, weil an der Entwicklung dieser Drohne ist die Sanitätsakademie auch beteiligt. Eins dieser Drohnenmodelle, die sogenannte Grille, die mit einem Fonds der EDA, der European Defense Agency, unterstützt wird auch, ist die SANAC in einem Forschungskonsortium, unter anderem auch mit der LMU, der TU hier in München, dabei, tatsächlich unbemannte Rettungsmittel zu entwickeln. Und die Drohne fliegt bereits, sie fliegt noch nicht mit Patienten, das hängt an Zulassungsbedingungen, aber diese Entwicklung hin zu neuen Technologien unbemannter Rettungsmittel ist massiv befördert worden durch den Ukraine-Krieg. Ansonsten ist das, was Sie sagen, diese unmittelbar notwendige Intervention in den ersten 10 Minuten enorm wichtig. Die Haupttodesursache von verwundeten Soldatinnen und Soldaten ist Verbluten. der Tourniquet, den Sie kennen, das ist so eine Abbindemöglichkeit, ist tatsächlich durch die Bundeswehr auch aus Erfahrungen des Krieges, und nenne ich das jetzt mal in Afghanistan, entwickelt worden und hat wieder seinen Weg in die zivile medizinische Versorgung in Deutschland gefunden. Lange Zeit profitierten wir von Entwicklungen im zivilen Bereich. Der Krieg ist der Vater aller Dinge, sagte man ja. Früher war es so, dass viele Entwicklungen in der Medizin, in der Luftfahrt aus dem Militär kamen in die zivile Welt. In Deutschland in den letzten Jahrzehnten war es glücklicherweise so, dass die maßgeblichen Entwicklungen im zivilen Bereich und dann vom Militär genutzt wurden. Aber der Tourniquet zum Beispiel ist ein großes Beispiel dafür, wie notfallmedizinische Rettungsmittel oder Hilfsmittel entwickelt wurden, die ganz konkret Menschenleben retten in den ersten 10 Minuten, dadurch, dass sie Blutungen stillen, dass algorithmenbasierte Rettungsmedizin wieder deutlich mehr in den Vordergrund gerückt ist, um eben sicherzustellen, dass die Patienten die ersten Minuten, Stunden, möglicherweise leider Tage überleben.
Westliche Streitkräfte oder Streitkräfte in demokratischen Staaten zeichnen sich ja gerade dadurch aus, dass sie eine große Wertschätzung für die Soldatinnen und Soldaten haben, also dass man sich um bestmögliche Versorgung bemüht, was, wenn man sich den Krieg in der Ukraine anschaut, auf die russische Seite eben nicht zutrifft, die mit eigenen Soldaten auch ziemlich schonungslos umgeht und viele Menschen zu Opfern bereit ist. Die Ukraine versucht natürlich, die eigenen Soldaten bestmöglich zu schützen. Können Sie uns was erzählen über die Erfolge der Ukraine, gerade in diesem sanitätsmedizinischen Bereich? Weil ich würde vermuten, dass viele der Dinge, die jetzt entwickelt werden, gar nicht im Einsatz sind oder nicht zum Einsatz gebracht werden können, weil es einfach fehlt am Material, an den Dingen, die man bräuchte.
Ja, glücklicherweise sind viele der modernen Entwicklungen prozessuale oder Ablaufentwicklungen tatsächlich oder sehr einfache apparative Dinge wie der Tourniquet, also diese Abbindeschlauch, so bezeichne ich ihn jetzt mal laienhaft, um Blutungen an den Extremitäten zu stillen. Das heißt, das haben die Ukrainer. Das kriegen die auch von uns, wenn sie hier ausgebildet werden, im Rahmen der Möglichkeiten mitgeliefert, sodass sie das dann vor Ort auch haben, und wir unterstützen auch durch eine logistische Nachlieferung dieser Dinge. Also es werden nicht nur Waffen geliefert in die Ukraine, es werden auch solche Dinge geliefert. Und Sie haben es richtig gesagt, die Russen führen einen menschenverachtenden Krieg, der keine Rücksicht auf Opfer nimmt. Die Opferzahlen, die aus unterschiedlichen Quellen dort genannt werden, sind fatal, sind unvorstellbar hoch. Und das scheint dem russischen Präsidenten egal zu sein. Erstens verfügt die Ukraine nicht über so viel Menschen, wie Russland das tut. Und zweitens folgt sie da tatsächlich eher unserem Ansatz, der sagt, möglichst wenig Verwundete, wenn dann hochwertige medizinische Versorgung, um dann natürlich mit dem Ziel nicht nur der Gesundung, sondern der Wiederherstellung der Verteidigungsfähigkeit zurückzugehen. Und wenn es nicht wieder an vorderster Front ist, dann zumindest als Bediener von Drohnen irgendwo in den hinteren Bereichen der Verteidigungszone. Also ich glaube, dass auf lange Sicht unser Ansatz der Rechtsbasiertheit, Genfer Konvention, aber auch der Menschenzentriertheit im Sinne von bestmöglicher sanitätsdienstlicher Versorgung sich durchsetzen wird. Irgendwann muss so ein menschenverachtendes System kippen, und wir haben es bei dem menschenverachtenden Nazi-Regime gesehen, die auch über Leichen gegangen sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Irgendwann kippt sowas, und das ist nicht unser Ansatz.
Gott sei Dank. Insofern kann man nur hoffen, dass der Fortschritt natürlich auch weitergeht und auch schnell dann in die Praxis kommt. Ich würde gerne mit Blick auf die Ukraine noch ein Thema ansprechen, das auch nicht so oft im Fokus ist, aber vielleicht auch ganz interessant ist. Wie schaut es denn aus mit chemischen, nuklearen Gefahren in der Ukraine? Die sind ja auch nicht ganz unwichtig, und mit ABC-Abwehr, auch den Folgen von Kontamination und Ähnlichem beschäftigen Sie sich hier an der Sanitätsakademie.
Ja.
Hast du was zu lernen?
Ja, lernen, vor allen Dingen auch ernsthaft fürchten. Wir wissen alle, und das sind die Zahlen, die uns geliefert werden, dass Russland eine riesige Atommacht ist. Ich glaube, die Russen verfügen sogar über mehr Nuklearsprengköpfe als die Vereinigten Staaten von Amerika. Wir wissen, dass die Russen an aktiven Biowaffenprogrammen arbeiten. Wir wissen, dass die Russen an aktiven Chemiewaffenentwicklungen arbeiten. Das heißt, das ist da. Wir wissen, dass in der Ukraine Gas eingesetzt wird. Ich sage jetzt nicht Giftgas oder Kampfgas, es wird aber CS-Gas eingesetzt. Das ist nachgewiesen. Und wenn das CS-Gas dazu eingesetzt wird, damit Menschen aus Schützengräben fliehen, weil sie nicht atmen können, weil die Atemwege gereizt sind, um dann erschossen zu werden, gilt das als Kriegseinsatz von Gas. Und das passiert tatsächlich so schon in der Ukraine. Glücklicherweise sind klassische Giftgasangriffe mit Senfgas oder Chlorgas oder anderen toxischen Substanzen und auch biologische Angriffe so noch nicht offensichtlich geworden. Aber wir wissen, dass der Feind, in diesem Fall das Russland, über dieses Potenzial verfügt und forschen deshalb sehr eng an medizinischen Möglichkeiten, wie wir dort helfen können, wie wir feldverfügbare Mittel haben im Sinne von Antidoten, sprich in diesem Fall von Antigiften oder aber auch Therapeutika oder Möglichkeiten des Strahlenschutzes, um unsere Soldaten dort bestmöglich zu schützen. Aber das sind tatsächlich Horrorszenarien und ich kann hier auch nicht mehr ins Detail gehen, weil das tatsächlich Dinge sind, die dann auch unter geschützter Information laufen.
Worüber wir aber unbedingt noch sprechen sollten, ist die Zeitenwende in der deutschen Politik, die uns ja seit Jahren alle begleitet. Ich würde zuerst gerne auf das Stichwort Drehscheibe Deutschland zu sprechen kommen. Wir müssen damit rechnen, sollte es zu einem Bündnisfall kommen, dann wird Deutschland nicht nur zur Drehscheibe für den Transport von Mann und Material Richtung Osten werden, sondern vielleicht auch zur Patientenversorgung. Da gehen Szenarien von bis zu 1000 Patienten pro Tag aus, die nach Deutschland kommen würden. Das klingt doch nicht zu bewältigen.
Das klingt so, ist glücklicherweise aber nicht so. Tatsächlich haben wir in Deutschland ein sehr differenziertes Gesundheitssystem im zivilen Bereich. Ich spreche jetzt von dem zivilen Bereich. Wenn Sie sagen würden, 1000 Verwundete pro Tag sind aber ja von den Bundeswehrkrankenhäusern und von den Militär-Sanitätseinrichtungen nicht zu bewältigen, ist das hundertprozentig so. Wir sind also im Falle so eines Szenars, wo eine hohe Anzahl von Verletzten und Verwundeten nach Deutschland und über Deutschland zurücktransportiert würde, massiv auf das zivile Gesundheitssystem angewiesen. Und dahin gehen auch unsere Konzepte. Wir sind in sehr engem Austausch mit den Gesundheitsministerien der Länder, mit den Wissenschaftsministerien der Länder, denen oftmals die Universitätskliniker unterstehen, mit den berufsgenossenschaftlichen Kliniken, sodass wir bei einer Bettenanzahl in Deutschland von immer noch über 400.000 Krankenhausbetten, 1.000 Patienten am Tag, wir gehen davon aus, dass wir aufgrund dieser 1.000 Patienten am Tag, das sind aber auch dann heiße Kampfphasen, wo Kampfbrigaden, Divisionen aufeinandertreffen, eine zusätzliche oder eine Bettenanzahl von ca. 15.000 unfallchirurgischen Betten zusätzlich brauchen. Bei 400.000 vorhandenen Betten, die natürlich nicht alle in der Lage sind, solche Verletzungen zu behandeln, aber dennoch proportional kann man das bei guter Planung, bei guter Abstimmung und jetzt bei ernsthafter Beübung schaffen. Wir haben diese Konzepte in Seminaren mit der zivilen Seite geteilt und wir werden im März eine Übung machen, eine spezifisch medizinische Übung, Medic Quadriga, die sowohl in Litauen spielt, also sehr realitätsnah, als auch einen Transport nach Deutschland dann beübt und in Berlin dann eine Verteilung aus einem Hub, wo die Patienten angelandet werden, Luft, Land, See, Sie sprachen es an, Zug, auf zivile Kliniken dann verteilt werden. Also wir sind da in sehr konkreten Vorbereitungen, um das Defizit, was wir haben, auszugleichen. Sie haben aber vollkommen recht, diese zivil-militärische Zusammenarbeit, da gibt es eben zwei Seiten. In Schweden, ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, gibt es einen zivilen Verteidigungsminister und einen militärischen Verteidigungsminister. Auf die Frage, die ich unserem Bundesminister gestellt habe, wer denn den Bereich unser ziviler Verteidigungsministerin oder Minister ist, ich dachte, in Schweden sei es eine Frau, ist aber auch ein Mann, sagte er, das ist Alexandra Dobrindt, unsere zivile Verteidigungsministerin, also unser Bundesminister des Inneren. Und ja, hier will ich nur darauf hinweisen, Gesamtverteidigung ist zivile Verteidigung und militärische Verteidigung. Die militärische Verteidigung ist in unserem Lastenheft. Das ist unsere Aufgabe und wir sind jetzt finanziell und auch von der Weisungslage unseres Ministers darauf vorbereitet und auch willens, das anzugehen. Und wir sind mittendrin. Im Rahmen der Zivilverteidigung sind viele Anstrengungen nötig, um eben eine Situation zu haben, dass wir resilienter werden im Bereich zivile Verteidigung. Das gilt nicht nur für den Krankenhaussektor.
Und was passiert momentan insgesamt noch so, um sich auf dieses Szenario Landesverteidigung, Bündnisverteidigung vorzubereiten? Sie haben jetzt schon über Pläne gesprochen, Übungen. Ist das das Hauptsächliche, was man im Sanitätsdienst so macht momentan, also insbesondere Übungen planen und durchführen?
Übung ist der neue Einsatz. Auch ein
Schöner
Begriff,
Satz.
der nicht von mir stammt. Er ist sehr schön, leider nicht von mir. Ich glaube, auch unser Bundesminister Pistorius hat das mal gesagt. Und das ist tatsächlich so. Unsere Auslandseinsätze sind ja, was die Anzahl der im Auslandseinsatz befindlichen Soldaten angeht, massiv heruntergefahren worden. Auch durch die Beendigung des Afghanistan-Einsatzes und des Einsatzes in Mali, die unsere größten Krisenmissionen noch waren. Und wir konzentrieren uns jetzt sehr auf den Aufbau der Brigade in Litauen, was ein ganz wichtiger sicherheitspolitischer Anker ist. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland wird ein Großverband des deutschen Heeres langfristig in einem Partnerland der NATO und in diesem Fall an der Grenze unseres Bündnisgebietes, an der Ostgrenze aufgestellt. Das ist tatsächlich ein Meilenstein, der auch unsere Kräfte sanitätsdienstlich fordern, unsere Planungen. Und tatsächlich die Beteiligung des Sanitätsdienstes an Übungen und die eigene Durchführung dieser Übung, die ich angesprochen habe, die im März stattfinden wird, das parallel mit der Neuentwicklung und Neuausstattung von Material, wo wir umdenken müssen. Ich sprach davon, dass die containerbasierten Einsatzlazarette, Einsatzrettungsstationen den Bedürfnissen eines Szenars wie Ukraine nicht mehr gerecht werden. Das heißt, auch hier müssen wir neues Material beschaffen, müssen wieder mehr in schon vorhandener fester Infrastruktur planen, sodass wir unterziehen in Gebäuden und dort Not-OPs einrichten oder aber zeltbasiert, weil schnell verlegefähig diese Dinge zu machen. Also wir haben einiges zu tun.
Gibt es eigentlich genügend Equipment, um diese Transporte aufzumachen? Also Krankentransport auf der Schiene oder mit Bussen. Ich habe ja gelesen, da gibt es einiges. Aber haben wir das oder ist das im Zulauf und in Bestellung?
Sie könnten direkt bei der Bundeswehr anfangen, dass der Begriff im Zulauf.
Ja, das ist, man sitzt auf, statt in den Bus einzusteigen und man legt.
Im Zulauf ist auch ein schöner optimistischer und euphemistischer Begriff. Und ich verwende den jetzt einfach auch mal. Die Bedarfe sind von uns klar. Wir haben NATO-Szenarien. Es gibt so Casualty Rate Estimates, das heißt Berechnungen, die auf realen Zahlen beruhen, die NATO macht und die dann weitergegeben werden an die Bündnispartner, worauf man sich einzustellen hat und was man sicherstellen muss. Das heißt, wir werden und wir sind mit der Deutschen Bahn auch hier im Gespräch wieder Krankentransportzüge haben im Zulauf. Wir machen uns Gedanken über Großraumrettungsfahrzeuge. Wir machen uns Gedanken über Schiffe, die über die Ostsee Patienten verlegen können und dann mit Seetransport angelandet werden. Und nach wie vor reden wir über den klassischen landverwundeten Transport, den wir mit geschützten Fahrzeugen sicherstellen können müssen. Drohnen hatte ich gerade schon angedeutet, aber eben auch Lufttransport von sicheren Flughäfen dann über Deutschland. Sie haben das Wort Drehscheibe Deutschland schon angesprochen, möglicherweise dann noch weiter in die Heimatländer. Für den militärischen Transport, der notwendig ist, sind wir dabei, in dem Sinne, wie ich es gerade gesagt habe, unsere Kapazitäten zu erhöhen und sicherzustellen. Aber auch hier gilt in Deutschland, wenn wir dann aus diesen Hubs, wo die Patienten ankommen, die Patienten verlegen in die Krankenhäuser, in die zivilen Krankenhäuser, werden wir auch auf zivilen Krankentransport angewiesen sein.
Jetzt haben wir in die unmittelbare Zukunft geschaut, was gerade im Zulauf ist, um das Wort nochmal zu verwenden. Schaut man nochmal ein bisschen weiter in die Zukunft. Woran forschen Sie denn momentan an der Sanitätsakademie? Was sind die Themen?
Ja, also natürlich sind es klassischerweise die Themen, die unsere drei Ressortforschungsinstitute bearbeiten. Medizinischer Schutz vor Atom-, Bio- und Chemiewaffen. Das machen wir aber nicht neu. Wobei ich sagen muss, sowohl die Corona-Pandemie als auch die Ebola-Epidemie in Westafrika als auch die H1N1-Influenza-Pandemie 2009 haben unser Institut für Mikrobiologie, das ist das Institut, was zum Schutz vor Biowaffen forscht, in den Fokus gebracht, weil tatsächlich aufgrund der hohen Qualität unserer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dort maßgebliche Entwicklungen und Entdeckungen auch gemacht wurden, in diesen glücklicherweise nicht durch Biowaffen verursachten Pandemien und Epidemien, aber doch aufgrund der Kompetenz dieses Instituts, wie hier wichtige Forschungsergebnisse geliefert wurden. Wir forschen im Bereich der psychischen Resilienz, weil wir gesehen haben, dass natürlich Kriegs Kriegsszenare, Kriegserfahrungen nicht nur körperlich schädigen können, sondern auch psychisch. Wir kennen das aus der PTBS-Situation unserer Afghanistan-Veteranen, aber auch Mali. Und das ist in der Ukraine nicht anders. Wir forschen zu präventiven Mitteln. Wie können wir Menschen besser darauf vorbereiten und resilienter machen, um präventiv schon das Eintreten von psychischen Belastungssituationen ausschließen zu können. Und, was ich ja schon gesagt habe, wir forschen natürlich auch an Drohnentechnologie, wie ich schon sagte, mit unserer Grille, also einer Patiententransportdrohne. Das ist so der Fokus der Forschung in der Sanitätsakademie, im Sanitätsdienst insgesamt. Wird natürlich darüber hinaus noch geforscht, viel klinische Forschung an Blut-Blutersatzprodukten. Leider ist Blut immer noch so ein wesentlicher, wichtiger Stoff, den man noch nicht künstlich herstellen kann. Ein Vollblut kann man künstlich noch nicht machen. Das sind Entwicklungen, die uns umtreiben, wo wir massiv auch in Zusammenarbeit mit unseren amerikanischen Partnern, aber auch französischen, Japan neuerdings forschen. Also alles, um sicherzustellen, dass wir tatsächlich unseren Auftrag, die Frauen und Männer der Bundeswehr in jeder Phase ihres Einsatzes gut zu versorgen, auch dann verbessern.
Ich würde sagen, die Operation Podcast, die war kurz und schmerzlos und erfolgreich noch dazu. Zum Schluss würde ich Sie gerne fragen, welche Vorsätze haben Sie als Kommandeur der Sanitätsakademie? Wir stehen ja noch am Anfang des neuen Jahres.
Ja, also mein größter Wunsch ist natürlich, dass wir weiterhin in Frieden und Freiheit in Deutschland leben können und dass alle unsere Anstrengungen, die wir jetzt unternehmen, um die Bundeswehr wieder verteidigungsfähig, abschreckungsfähig zu machen, dann erfolgreich sind. Ich glaube, wir brauchen in Deutschland eine verteidigungsbereite, eine bündnisfähige, eine abschreckungsfähige Armee. Und da hoffe ich, dass wir in diesem Jahr weite Schritte nach vorne machen können.
Generalstabsarzt Dr. Holterm, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Professor Beutel.
Bis zum nächsten Mal.